DW Menschen und Märkte.
Die EU und ihr Sicht auf die Konjunktur in Europa. Griechenland erfährt eine neue Art des Sparens und zwei Naturgesetze, die noch ihrer Formulierung harren. Darum geht's in unserem Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Es scheint ein Naturgesetz zu sein und irgendwann wird ein Wissenschaftler es formulieren und sich damit unsterblich machen. Es lautet: VW baut ein Auto und es wird gekauft. Es ist offenbar völlig gleichgültig, welchen Skandal Volkswagen ausbrütet, in Übersee oder in Deutschland, und es finden sich immer und immer mehr Käufer für einen VW. 2017 hat der Konzern die Zahl der Auslieferungen um 7,4% gesteigert. In diesem Jahr wird ein Plus von 5% erwartet. Das erleichtert dem neuen Chef natürlich den angekündigten Konzernumbau, hat Carsten Zumack bei der HV von VW erfahren.
Gerade mal 3 Wochen im Amt drückt der neue Konzernchef schon mächtig aufs Tempo. Volkswagen soll schneller umgebaut werden als ursprünglich geplant, kündigt Vorstandschef Herbert Diess auf der Hauptversammlung an.
Wir müssen unsere Neuausrichtung nochmals deutlich beschleunigen, weil auch die Veränderungsdynamik in der Autoindustrie immer stärker wird und der Druck von allen Seiten wächst. Angesichts dieser Herausforderungen steht fest, Volkswagen muss schneller, effizienter und konsequenter werden in den Entscheidungen und in der Umsetzung.
Dies will Volkswagen nach Markengruppen neu strukturieren. Gleichzeitig soll die Modelloffensive fortgesetzt werden. Allein in diesem Jahr will VW 70 neue Modelle auf den Markt bringen. Zudem verspricht Vorstandschef Diess Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität.
Die E-Mobilität kommt. Sie ist der Antrieb der Zukunft und Volkswagen wird ganz vorne dabei sein. Als der Hersteller, der das Elektroauto aus der Nische holt und massentauglich macht. Wir wollen als Konzern bis 2025, je nach Marktentwicklung, bis zu 3 Millionen reine Elektroautos pro Jahr bauen und verkaufen.
Volkswagen kann sich die hohen Investitionen leisten. Zuletzt verbuchte der Konzern Milliardengewinne und einen Rekordabsatz, ist auch erfolgreich ins Jahr 2018 gestartet. Trotzdem gibt es auf der Hauptversammlung heute viel Kritik an der Unternehmenspolitik. So ist auch Ulrich Hocker, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, mit gemischten Gefühlen angereist.
Auf der einen Seite ist es eine gute Profitabilität, beste Ergebnisse seit langem. Auf der anderen Seite komme ich zu einem untreuen Bürger in diesem Staat, der sich nicht an die Gesetze gehalten hat. Mein Hauptkritikpunkt ist natürlich die zögerhafte Abarbeitung der Dieselthematik. Es gibt offensichtlich noch zu viele Mitwisser, Mittäter in diesem Konzern.
Die Dieselaffäre dürfte am Ende auch viel Geld kosten. Die bisherigen Rückstellungen von 25 Milliarden Euro dürften kaum reichen. Mögliche weitere Verfahren von Autofahrern drohen. Mit Blick auf die Dieselkrise räumt der neue Konzernchef Herbert Diess auf der Hauptversammlung Fehler ein.
Werteverstöße und nicht regelkonformes Verhalten gibt es in jeder großen Organisation. Aber, um es klar zu sagen, bei uns gab es bis in die jüngere Vergangenheit hinein eindeutig zu viel davon.
Volkswagen müsse ehrlicher, offener und anständiger werden, so Volkswagen-Chef Diess.
Von der VW-Hauptversammlung in Berlin berichtete Carsten Zumack. Gestern noch schockierte EU-Haushaltskommissar Oettinger Deutschland mit der Ankündigung, demnächst 12 Milliarden Euro zusätzlich nach Brüssel überweisen zu müssen. Da besänftigt sie die Mitglieder heute schon wieder mit einer geradezu rosigen Frühjahrsprognose. Nur eine Person, hat Pascal Lechler erfahren, könnte das schöne Bild noch trüben.
Nur noch Donald Trumps Zollkrieg könnte die Konjunktur in der EU eintrüben. EU-Währungskommissar Moscovici warnte heute in Brüssel bei der Vorstellung der EU-Frühjahrsprognose, der Protektionismus sei das größte Risiko für die guten konjunkturellen Aussichten in Europa. Protektionismus dürfe deshalb in den Augen der Kommission nicht zur neuen Normalität werden.
This is why, in the view of this commission, protectionism must not become the new normal.
Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaft in der gesamten EU in diesem Jahr um 2,3 und im kommenden Jahr um 2% wachsen wird. Moscovici lobte, die europäische Wirtschaft sei in guter Verfassung, in wirklich guter Verfassung.
The European economy is in good shape. really good shape.
Die gute konjunkturelle Lage wird sich auch positiv auf die Haushaltsdefizite auswirken. Zum ersten Mal in der Geschichte des Euro, so Moscovici, würden alle Euro-Mitgliedsländer das Maastrichter 3%-Ziel einhalten. Diese positive Dynamik werde sich in diesem Jahr und 2019 fortsetzen.
And for the first time in the history of the Euro, all member states are finally below the 3% limit. The Commission forecasts that this positive dynamic will continue in 2018 and 2019.
Deutschland wird laut EU-Prognose im kommenden Jahr seinen Schuldenberg weiter abbauen können. Die Gesamtverschuldung wird auf rund 56% der Wirtschaftsleistung und damit unter die Vorgabe der EU von 60% sinken. Im gesamten Euro-Währungsraum dürfte die Schuldenquote dagegen bei weit über 80% liegen. Die Arbeitslosigkeit soll in der EU weiter zurückgehen. Sie liegt derzeit in etwa auf dem Niveau vor der Finanzkrise. In der Eurozone soll die Quote laut der EU-Frühjahrsprognose von 9,1% im vergangenen Jahr auf 7,9% im kommenden Jahr sinken. Die Zahl der Erwerbstätigen sei nun auf dem höchsten Stand seit Einführung des Euro, so EU-Kommissar Moscovici. Noch nie sei der Beschäftigungsstand in der Eurozone so hoch gewesen.
The number of people in work in the euro area has never been so high.
Allerdings zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt noch große Unterschiede. So gibt es immer noch Euro-Länder wie Griechenland, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, und andere wie Deutschland, wo es immer schwieriger wird, freie Stellen zu besetzen. Moscovicis Schlussfolgerung: Europa habe die Krise verlassen und verzeichne einen Wachstums- und Beschäftigungsstand wie vor 10 Jahren.
Europe has finally turned the page of the crisis and is seeing rates of growth and unemployment comparable to a decade ago.
Die nächste Prognose wird die EU-Kommission im Sommer vorlegen.
Soweit Pascal Lechler. Sparen, sparen, sparen. Seit 10 Jahren schon hören die Griechen kein anderes Wort häufiger. Doch man kann ja nicht nur Geld sparen, sondern zum Beispiel auch Energie. Das wiederum hilft, Geld zu sparen. Wie praktisch und wie schön auch fürs ökologische Gewissen. Mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland arbeitet eine Initiative in Griechenland Energiesparmodelle. Young Energy Europe heißt das Projekt, von dem Michael Lehmann in Athen erfahren hat.
Konstantinos Voultsios ist Fachmann für Heizungsanlagen und Thermostate, ein griechischstämmiger Unternehmer mit Niederlassungen in Mannheim und in Thessaloniki. Er weiß, dass viele griechische Landsleute Energiesparen als Geldquelle erst so langsam entdecken. Und Voultsios wundert sich oft, wenn er sich die Energiebilanz in griechischen Haushalten näher anschaut.
Ein 100 Quadratmeter Haus, das über 2,5 oder 3 Tonnen Öl im Jahr verbraucht, in Griechenland, in Athen, wo die hier mit einer Außentemperatur von +2 Grad reden. Und das habe ich nicht mal in Mannheim gebraucht, wo ich da mit -12 gerechnet habe.
Was aus Sicht des griechisch-deutschen Fachmanns Energieverschwendung ist, ist für den griechischen Durchschnittshaushalt oft Normalität. Auch in griechischen Firmen gibt es noch meist keine effektiven Konzepte, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Noch sei das so, sagt Janine Hansen, die im Auftrag des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, unterstützt vom Umweltministerium in Berlin, griechische Energiescouts anwerben soll. Knapp 20 Interessenten aus ganz verschiedenen Branchen sind am Stadtrand von Athen zur Infokampagne Young Energy Europe gekommen.
Der Grundgedanke ist, dass Energieeffizienz jeder kann. Wir verschwenden Energie an Stellen, wo wir keine bräuchten. Wir können sie einsparen, indem wir einfach unsere Gewohnheiten ändern. Dadurch sparen wir Energie. Und diesen Gedanken haben wir jetzt mitgebracht nach Griechenland. Wir setzen ihn bereits in Deutschland um mit ungefähr 5000 Energiescouts, die in ca. 1500 Unternehmen tätig sind. Und jetzt wollen wir eben auch in Griechenland Energiescouts qualifizieren, damit auch hier in den Unternehmen mehr Energieeffizienz stattfindet.
Janine Hansen erklärt in ruhigem Englisch den griechischen Teilnehmern den Sinn von Energy Scouts. Sie sollen in ihrem Unternehmen Mitarbeiter an die Hand nehmen und effektive Möglichkeiten suchen, Energie einzusparen. Nach Ungarn, Tschechien und Bulgarien ist Griechenland das 4. europäische Land, das bald viele Millionen Euro Geld einsparen könnte.
Ich glaube, bei vielen Teilnehmern ist der Gedanke angekommen, dass es Potenziale zum Einsparen in jeder Firma gibt. Und natürlich hat jeder Unternehmer ein Interesse daran, Kosten zu sparen. An der Stelle geht es ganz schnell, dass man das für sich durchrechnet und sagt, ja, da investiere ich Zeit und dann habe ich den entsprechenden Effekt davon.
Es gibt noch keine Berechnung, wie viel Energie und damit Geld insgesamt sich in Griechenland durch einen besseren Umgang mit Energie in der Industrie, im öffentlichen, aber auch im privaten Raum einsparen lässt. Nur Schätzungen gibt es, dass es in manchen Firmen viele Millionen wären. Alexios Adamopoulos ist Autor des Nationalen Energiehandbuchs, ein Fachmann, der im staatlichen Auftrag das Energiesparpotenzial in Griechenland erfasst hat, aber eben nur in der Theorie. Das praktische Modell von Young Energy Europe ist für ihn eine willkommene Ergänzung. Der Energy Scout ist genau das richtige Mittel, um die Einsparungsmaßnahmen in den Betrieben aufzuzeigen und später den wichtigen Impuls zu liefern, den das Unternehmen für die Umsetzung braucht. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen sich zu Energy Scouts in Griechenland ausbilden lassen wollen und was sie in Betrieben und Haushalten tatsächlich bewirken können. Antonios Voutsios, der Sohn des griechisch-deutschen Heizungsexperten aus Mannheim und Thessaloniki, ist guter Hoffnung, dass mit den Energy Scouts Griechenland ein weiterer Schritt raus aus der Krise gelingt.
Man merkt, dass die neuere Generation weiterdenkt. Man sieht per Internet, wie sieht es noch in anderen Ländern aus. Dann sieht man und sagt, aha, ich muss was anders machen. Und das merkt man langsam.
Energiesparen in Griechenland, das war ein Bericht von Michael Lehmann. Jetzt tut's weh, liebe Landsleute, seid gewarnt. Doch wir müssen mal drüber reden. In Berlin wird der Flughafen einfach nicht fertig. Das scheint ein weiteres Naturgesetz zu sein, das nur noch formuliert werden muss. Doch es kommt noch viel schlimmer. 4 Jahre nach dem ersten Spatenstich für den BER wurde in Istanbul mit dem Bau des, nach türkischen Angaben, größten Flughafens der Welt begonnen. Und Achtung, der Bau liegt voll im Zeitplan und er soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Plangemäß. Und es könnte tatsächlich so kommen, berichtet unser Korrespondent Christian Buttgereit.
Your new gateway to the world is waiting for you with all of its magnificence.
So wie der neueste Werbefilm schwärmt auch Yusuf Acakyolu, geschäftsführender Vorstand des Bau- und Betreiberkonsortiums IGA, von der Großartigkeit des neuen Istanbuler Flughafens. Bei diesem Flughafen ist alles unter einem Dach, die Gates genauso wie das Hotel. Wege von einem Terminal zum anderen entfallen, das macht ihn vor allem für Transferpassagiere komfortabel. Mit kurzen Wegen ist allerdings nicht zu rechnen, denn das Terminal ist riesig, genauso wie das gesamte Flughafengelände, 1100 Fußballfelder. Im finalen Ausbaustadium sollen die Jets auf 6 Rollbahnen starten und landen können. Damit sollen sie bis zu 200 Millionen Passagiere pro Jahr befördern. Wer dieses Ziel in Zweifel zieht, bekommt von Verkehrsminister Ahmet Aslan folgende Rechnung aufgemacht. Vor 15 Jahren hatte der Atatürk-Flughafen 20 Millionen Passagiere. Als wir damals gesagt haben, das wird sich auf 60 Millionen erhöhen, da hat man uns im In- und Ausland als Fantasten bezeichnet. Fährt man über die riesige Baustelle unweit des Schwarzen Meeres, aber weit vom Stadtzentrum entfernt, braucht es dann doch Fantasie, um sich vorzustellen, dass der Flughafen pünktlich zum Nationalfeiertag am 29. Oktober 2018 eröffnet werden kann. Trotzdem, Zeitdruck übt die Regierung nicht aus, sagt Minister Aslan.
Türkiye'de güzel bir cümle var. Acele eden ecele gider.
Im Türkischen gibt es ein schönes Sprichwort: Wer eilt, eilt dem Tod entgegen. Wir wissen, dass es negative Folgen haben könnte, wenn wir in zu großer Eile arbeiten. Deshalb können wir so etwas nicht tolerieren und auch kein Auge zudrücken. Yusuf Acakyolu vom Bau- und Betreiberkonsortium IGA hingegen handelt offenbar nach der Devise eines anderen Sprichworts und das lautet: Zeit ist Geld. Unsere größte Herausforderung ist die Zeit. Je früher wir fertig werden, desto eher verdienen wir Geld mit dem Projekt. Die Eile am Bau fordert offenbar ihre Opfer. Die Zeitung Cumhuriyet schreibt von 400 tödlichen Arbeitsunfällen seit Beginn der Bauarbeiten. Einer der 35.000 Bauarbeiter auf der Großbaustelle ist Erkan. Er beschreibt, was er und seine Kollegen von ihren Vorgesetzten zu hören bekommen. Arbeitet schnell, heute muss das fertig werden, ihr müsst es tun. Wenn du das nicht machst, da ist die Tür, bitteschön, du kannst ja gehen. Draußen warten Millionen von Arbeitslosen, die sind auf dich nicht angewiesen.
sana kalmadık.
Ein Eindruck, den Özgür Karabulut von der Baugewerkschaft Devrimci Yapı İş bestätigt.
Zamanında yetişmeyecek, sıkı kontroller yapılsa.
Wenn es striktere Kontrollen geben würde, würde das Projekt nicht rechtzeitig fertig. Doch schon jetzt ist es im Verzug.
Tabii şey yapamaz.
Verkehrsminister Ahmet Aslan kennt die Vorwürfe, aber er spricht von insgesamt 27 Toten. 13 von ihnen seien bei Arbeitsunfällen getötet worden. Die anderen seien außerhalb der Baustelle in ihrer Freizeit verunglückt. Es wäre gut, wenn das nicht passiert wäre. Aber es liegt leider auch in der Natur der Sache, dass so etwas vorkommt. Sind es nun 400, 27 oder 13? In diesem Punkt müssen die Berliner mit ihrem Pannenflughafen BER jedenfalls nicht neidisch auf die Türken sein. In anderen auch nicht, meint der Minister. Sie müssen nicht eifersüchtig sein, sondern sollten sich unser Projekt zum Vorbild nehmen und sich daraus angespornt fühlen.
Ich hab doch gesagt, das tut weh. Das muss man sich dann aber schon anhören, liebe Berliner. Mit der Reportage von Christian Buttgereit endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.